Heute treffe ich auf eine ganz ausgeschlafene Gemeinde, jedenfalls eine Stunde länger ausgeschlafen als sonst. Das macht gute Laune. Ich bin heute Morgen dann schon angefrotzelt worden auf meine Frisur. Kerstin hat gesagt, es besteht noch Hoffnung. Ich glaube nicht. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, Holger hat letzte Woche schon angesprochen auf Halloween. Ja, und es ist so, das ist jetzt vielleicht 2 Jahre her oder so, da ging auf der anderen Straßenseite ein Mädchen komplett aufgedonnert, so horrormäßig verkleidet, schon mittags. Und ich gucke rüber und sie sieht mich und ruft, Halloween! Und mich hat der Hafer gestochen, habe dann zurückgerufen, Reformationstag! Dann stutzte sie nur ganz kurz, war es auch ein rheinisches Mädchen, und die rief dann wieder, uncool! So. Und ich glaube, das trifft es, ja, in einer nachchristlichen Gesellschaft, da müssen wir alle durch. Der Reformationstag, der ist ja letzte Woche dann hier im Gottesdienst dann auch angekündigt worden. Dann hat es geheißen von Michael, der Stefan macht dann aus historischer Sicht und so. Das geht gar nicht, ja. Zum Thema Reformation, da sind ganze Regalwände, Regalkilometer an Tinte geflossen und es werden ganze Vorlesungsreihen zum Thema Reformation gehalten. Das ist auch nicht Aufgabe, jetzt hier breit zu entfalten. Reformation, was ist das? Das gehört eigentlich so nicht in eine Predigt. Ja. Natürlich geht es heute um Luther. Streng genommen ist Luther aber eigentlich nur der Interpret des Paulus. Ja. Luthers ganze Theologie ist paulinisch. Und das, was die Kirchenväter schon lange wussten, das hat Luther einfach wiederentdeckt und dann konsequent zu Ende gedacht. Und dass er dann damit die Weltgeschichte prägen würde, das war nicht sein Plan. Martin Luther, 1483 geboren in Eisleben, ist Sohn eines Hüttenmeisters. Also mittelständischer Unternehmer, der Vater Luther. Der konnte sich einen Teil einer Erzmine leisten und hat es dann zu einem beachtlichen Wohlstand gebracht. Und er schickt dann seinen begabten Sohn zum Jurastudium. Das ist die einzige Möglichkeit, einen vernünftigen Aufstieg zu machen. Und Jura, der Vater hat dann seinen Sohn, als der anfing, das Jurastudium nur noch gesiezt. Das Entsetzen der Eltern war riesig, als dann Martin bei einem Gewitter der heiligen Anna gelobt, er wolle ein Mönch werden. Heilige Anna, ich will ein Mönch werden! Das Gewitter hat ihm so derartig zugesetzt, er war da reingeraten und unter Schock hat er der heiligen Anna das gelobt. Und was man gelobt, muss man halten. Da ist Martin ganz streng. Gleich am nächsten Tag wird er dann Mönch. Und die Augustinermönche, die erkennen sofort, was mit ihm los ist. Das ist ein studierter Mann, die schicken ihn dann zum Theologiestudium. Ja, so. Und den Augustiner-Bettelmönch Martin, den quält eine Frage. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ständig hat er Höllenangst. Das ist der Stil der Zeit. Die Menschen fürchten sich vor Gott. Und Martin, der ist mit Sicherheit irgendwie manisch-depressiv, der ist ständig auf der Suche nach dem gnädigen Gott und dann versucht er es mit Leistung. Also dann zur Beichte gehen, dann wird man ja seine Sünden los. Also er rennt mehrmals am Tag zur Beichte. Seine Ordensoberen, mittlerweile sind die genervt, die sagen, Martin, komm erst wieder, wenn du mal richtig was gesündigt hast. Und das stellt den Martin nicht zufrieden. Er versucht es dann mit Betteln. Das ist ja auch wohlgefällig. Betteln betreibt er so exzessiv, dass seine Ordensoberen, die schreiten ein, ja, auch die von der Universität, die sagen, also das geht nicht, dass der Hochgelehrte da tagelang durch die Schweineställe kriecht. Das geht nicht. Er soll sich gefälligst seinem Studium widmen. Und um Martins Ängste zu lindern, versuchen sie ihn zu beschäftigen, die Ordensoberen, die schicken ihn dann nach Rom in einer offiziellen Mission. Das macht die Sache für Martin Luther allerdings noch schlimmer, denn in Rom lernt er kennen, eine vollständig korrupte Kirche, korrupt bis auf die Knochen. Wie soll man da selig werden? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Ordensoberen Und die Universität, die machen Martin dann zum Professor für Theologie. Und das macht er tatsächlich auch wirklich gut. Er ist sehr geeignet als Lehrer. Gleichwohl fühlt sich Martin Luther trotz seines untadeligen Lebens als Mönch vor Gott als Sünder. Und weil er in Gott immer nur einen Richter sieht, ist es auch dem Martin nicht möglich, Gott zu lieben. Und das quält ihn. Bei seinen Forschungen zum Römerbrief dann endlich kommt seine Erlösung. Das nennt man das Turmerlebnis. Das muss so 1515 rum gewesen sein. Bei seinen Überlegungen zum Römerbrief im Turm des Klosters von Wittenberg, da kommt es zum Wendepunkt in seinem Leben. Er nennt es eine unerwartete Erleuchtung. Luther formuliert es als das reine Geschenk der Gerechtigkeit Gottes allein aus Gnade, sola gratia. Luther hat diese Theologie vor allem auf dem Römerbrief entwickelt, aber nicht nur daraus. Und der heutige Perikopentext ist von der evangelischen Kirche natürlich ausgewählt worden, deshalb, weil er einen ganz zentralen Aspekt der lutherschen Theologie prägnant zum Ausdruck bringt. Ich sehe, wir haben den Text hier schon. Ich lese den Perikopentext, der sich mit der evangelischen Freiheit beschäftigt. Ich lese Galater 5, die Verse 1 bis 6. Freiheit in Christus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Freiheit. Ja, da ist er, dieser Begriff, der schillernde Begriff, auch oft missverstandene Begriff. In unserer heutigen Zeit, da werden Begriffe ja relativ gerne verwendet, allerdings dann falsch gefüllt, ja, oder zumindest enorm verflacht. Respekt ist beispielsweise so ein Begriff. Da ist ja eine Partei mit in den Wahlkampf gezogen. Respekt für dich. Konsequent gegen jede Form von Diskriminierung. Mindestlohn, Garantie für Ausbildung, bezahlbaren Wohnraum, Rente. Was hat das mit Respekt zu tun? Falscher kann man den Begriff Respekt nur noch von Achtklässlern verstanden hören. Die meinen dann, dass jede Form des Tadels zu unterbleiben hat. Kritisier mich nicht. Lass mir alles durchgehen. Behandle mich wie ein rohes Ei. Pempere mich. So, bei den Koalitionsverhandlungen hieß es dann auch Respekt, das bedeutet Augenhöhe. Dabei ist Respekt eben nicht Augenhöhe, im Gegenteil. Ja, Respekt muss man sich verdienen. Respekt kommt durch Amt, durch Weisheit oder durch Lebensleistung. Der Dorfpolizist hat Respekt verdient, denn er vertritt das Gesetz. Der Älteste der Gemeinde hat Respekt verdient, der ist von Gott eingesetzt. Unsere Eltern und Großeltern haben Respekt verdient, wegen des fünften Gebotes. Respekt, das heißt Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Ehrerbietung. Respekt Gott gegenüber heißt Ehrfurcht. Ähnlich verfälscht oder verflacht ist heute der Begriff der Freiheit. Freiheit! Heute wird Freiheit als das Recht verstanden, zu tun und zu lassen, was man will, also das Recht, sich völlig gehen zu lassen. Bei einer Corona-Demonstration für die Freiheit, so geschehen in Berlin, da reißen die Leute den rechten Arm hoch. Was für eine Freiheit soll das denn sein? Viele Deutsche hoffen jetzt auf den Freedom Day, den Tag der Freiheit. So, aha, Freiheit ist also dann, wenn ich keine Maske mehr tragen muss. So, diese Ideen gibt es auch in der Gemeinde. Ja, was für eine Freiheit soll das sein? In den Koalitionsverhandlungen ist übrigens beschlossen worden, dass der Freedom Day, der Tag der Freiheit, dieses Jahr ausfällt. Ja, also wir merken schon, ja, mit diesem Freiheitsbegriff, der fängt an lächerlich zu werden, damit kann man nicht arbeiten. Also Freiheit, was ist das denn? Unter Freiheit wird allgemein die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt einen Zustand der Autonomie eines Subjekts. So, und das kommt diesem ursprünglichen Freiheitsbegriff der Germanen, kommt das sehr nah. Frihalsa, Freiheit. Frihalsa Freiheit, jemand, dem sein Hals selber gehört, der also über seine Person selbst verfügen kann. Bürgerlich-rechtlich wäre noch zu unterscheiden positive Freiheit von negativer Freiheit. Positive Freiheit meint die Freiheit zu etwas, beispielsweise das Recht des Bürgers auf Bewegungsfreiheit oder Meinungsfreiheit. Negative Freiheit bezeichnet die Freiheit von etwas, das heißt also von staatlicher Intervention im persönlichen oder im künstlerischen Bereich. Wir Deutschen haben die Freiheit sogar in der Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Freiheit von Unterdrückung durch Napoleon war ursprünglich gemeint. Freiheit von den Fürsten, Freiheit von Hitler, Freiheit von Tyrannei. Und ja, gemeint ist auch die Freiheit zu etwas wie freie Berufswahl, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Dieser Freiheitsbegriff hat eine ganz lange Entwicklung durchgemacht und Martin Luther, also Paulus, hat ganz entschiedenen Anteil daran. In unserem heutigen Text beschreibt Paulus mit dem Begriff Eleutheria, Freiheit, vor allem eine religiöse Qualität. Es geht nicht um Politik. Jesus kommt bald wieder. Dann verschwinden die Welt und der Staat und die Politik. Politische Veränderung der Welt ist für die frühen Christen völlig sinnlos. Es geht Paulus eher darum, im Sinne der stoischen Philosophie innerlich frei zu werden. Frei werden von Zwängen einer untergehenden Welt. Oh ja, Paulus hat die stoische Philosophie, das stoische Freiheitsverständnis studiert und christlich formuliert. Der Christ ist im religiösen Sinne frei von Gesetz, Sünde und Tod. So, das steht vor allem im Römerbrief. Und in diesem inneren Sinne ist auch hier unser Text aus dem Galaterbrief zu verstehen, dass alle Menschen in Christus gleich und damit frei sind. Für die Freiheit hat uns Christus befreit, darum lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Die Galater, die wollen auf Nummer sicher gehen. Wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Sie wollen an festen Regeln festhalten und wollen sich sicherheitshalber beschneiden lassen. Könnte man meinen, naja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. So, Paulus geht da ganz scharf gegen vor. Wahre Freiheit ist nur im Glauben an Jesus Christus zu finden und deshalb rät Paulus den christlichen Sklaven, sich nicht gegen ihre Herren zur Wehr zu setzen. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann müsst ihr das Gesetz halten. Dann wird euch Christus nichts nützen. Dann seid ihr aus der Gnade herausgefallen und eben nicht frei. Dann seid ihr wieder Sklaven. Weder Beschneidung noch Vorhaut. Ja, Vorhaut, das steht da wörtlich. Weder Beschneidung noch Vorhaut nützen etwas, sondern allein der Glaube. So, und damit sind wir wieder bei Luther. Sola fide, allein der Glaube. Und auf der Basis des Galaterbriefes an der Grenze zwischen ausgehendem Mittelalter und Neuzeit, da entsteht dann Luthers Denkschrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Was ist Freiheit? Dem Christen wird durch Luther, also eigentlich durch Paulus, eine Stellung zwischen Knecht und Herrn zugewiesen. In Christus sind alle Menschen frei, aber diese Freiheit ist durch die Liebe, beziehungsweise also die Verantwortung für den Mitmenschen gebunden. Und da sind wir am Ende von Vers 6, fast meine Rede, man ist überlesen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Die Liebe, das ist der springende Punkt. So, und Paulus kennt die Gefahr, dass sich unsere evangelische Freiheit auflöst in inhaltsleere Beliebigkeit. Und dieser Gefahr, dass dann alles egal ist, ja, setzt Paulus den Primat der Liebe entgegen. Diese Liebe soll Früchte tragen im Leben in evangelischer Freiheit. Das ist der spirituelle Schwerpunkt aller evangelischen Kirchen. Freiheit, das ist das durchgängige Thema. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Paulus lehrt, wie sich durch Christus die Existenzbedingungen eines Menschen verändern und wie wirkliche Freiheit in Christus möglich ist. Das Gesetz ist heilig und gut, offenbart jedoch eben dadurch die Unfreiheit des Menschen. Es versetzt den Menschen in einen unlösbaren Widerstreit zwischen Gehorsam und Selbstbehauptung. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes und der Freiheit, da in ihm die eigentliche Absicht des Gesetzes erst vollkommen anschaubar wird. Christus zeigt, wie man es machen soll. In seinem Tod und in seiner Auferstehung vollzieht Gott die Wende zur bedingungslosen Barmherzigkeit. Die Forderungen des Gesetzes und damit der Anspruch der Sünde, Macht über einen Menschen ausüben zu können, sind dann nicht mehr existent. Paulus formuliert diesen Vorgang als Sterben. Der Mensch ist für den Machtbereich der Sünde gestorben. Das steht im Römer. Der Sünder, der mit der Taufe in den Lebensraum des Auferstandenen eintritt, darf in der Liebe Christi angstfrei glauben, hoffen, lieben. Evangelische Freiheit ist in dieser Sicht kein Zustand, sondern die ein für alle Mal geschenkte Möglichkeit, immer neu mit Christus vom Tod zum Leben, von der Befangenheit im Bösen zur Freiheit der Kinder Gottes hinüberzugehen. In der Freiheit eines Christenmenschen, Luthers Hauptschrift, da heißt es: Willst du alle Gebote erfüllen, von deiner bösen Begierde und Sünde gelöst werden, wie es die Gebote erzwingen und fordern? Sieh da! Glaub an Christus, in welchem ich dir zusage, alle Gnade, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht. Denn was dir unmöglich ist mit allen Werken der Gebote, deren viele und doch ohne Nutzen sein können, das wird dir leicht und kurz durch den Glauben. Luthers Freiheit eines Christenmenschen hatte von ihm selbst ungewollt ganz bedeutenden Einfluss auf den Bauernkrieg 1524 und dann später auch auf den Dreißigjährigen Krieg. Böser Krieg. Die aufständischen Bauern bezogen den Begriff Freiheit auf ihre weltliche Lebenssituation und forderten deshalb das Ende der Leibeigenschaft. Sie verstehen Freiheit falsch und gehen den Weg der Gewalt, was Luther verurteilt. In der Freiheit eines Christenmenschen geht es um das Spannungsverhältnis zwischen dem befreienden Glauben und der dienstbaren Liebe. Das bekannteste Lutherwort macht es deutlich. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist eigentlich paradox. Und diese Kernaussage aus der Freiheit eines Christenmenschen erweist sich jedoch als scharfsinnige Zusammenfassung der lutherschen Rechtfertigungslehre. Das Evangelium macht den Menschen frei von allen Gesetzen, Werken und irdischen Autoritäten in der Sorge um seine Seligkeit. Es macht ihn frei zum Dienst am Nächsten, frei zur Liebe um ihrer selbst willen, ohne dass sie Mittel zu einem anderen Zweck wird. In Philemon bittet Paulus einen christlichen Sklavenhalter, seinen Sklaven Onesimus taufen zu lassen und ihn als Glaubensbruder in die Freiheit zu entlassen. Dann ist der Sklave frei. Aber auch Philemon, der hat die Freiheit des Sklavenhalters, eben das zu tun. Wir sind nicht mehr zur Leistung verpflichtet. Durch die Liebe bringen wir die Leistung jetzt freiwillig. Und das widerspricht unserer menschlichen Natur. Und auch hier sind wir wieder völlig auf Jesus angewiesen. Als Martin Luther starb, fand man auf seinem Schreibtisch einen letzten Satz, kurz vor seinem Tod geschrieben: Wir sind Bettler. Das ist wahr. Es ist wie ein Vermächtnis, dieser Satz. Wir sind Bettler. Wir haben nichts, womit wir vor Gott bestehen könnten. Wir können Gott nichts geben. Wir können nur dankend empfangen. Und das Abendmahl macht es sinnfällig. Das war es, was Luther ein Leben lang den Menschen predigte. Wir sind Bettler. Das ist wahr.